So, jetzt ist das Mikrofon an. Liebe Gemeinde, heute sind in unserer Mitte Konfirmandinnen und Konfirmanden des Konfirmationsjahrgangs 1995 und des Konfirmationsjahrgangs 1970, des Konfirmationsjahrgangs 1960, 1955 und sogar 1950 versammelt. Wir wollen uns gemeinsam an unsere Konfirmation, egal wie lang die her ist, erinnern und uns wieder Gottes Segen für unseren Lebensweg zusprechen lassen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, alle Jubilarinnen und Jubilare, aber auch alle, die so in diesen Gottesdienst gekommen sind und auch alle, die diesen Gottesdienst musikalisch gestalten. Unsere beiden Musiker, das Eugen-Duo und Herr Fester an der Orgel. Sie dürfen, wenn Sie am Platz sitzen, Ihren Mundschutz abnehmen. Sie dürfen, Sie müssen aber nicht. Wenn Sie sich sicherer fühlen mit Mundschutz, dürfen Sie da aufbehalten. Oder wenn Sie sagen, der wärmt mich so schön. Zum Singen müssen Sie allerdings Ihren Mundschutz wieder aufsetzen. Das hat den großen Vorteil, es sieht keiner, ob Sie mitsingen oder nicht. Gott, der Herr, segne unser Reden und Hören, unser Beten und Singen durch seinen Heiligen Geist. Und wir singen als erstes Lied gemeinsam, nun danket alle Gott. Amen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, bis hierher hast du uns gebracht. Gute und weniger gute Tage haben wir erlebt. Wir haben immer wieder Verständnis und Hilfe erfahren. Du hast uns Menschen geschenkt, auf die wir uns verlassen konnten. Und Menschen, denen wir Halt und Hilfe sein konnten. Hilf uns weiterhin, das Gute zu bewahren und das Böse zu überwinden. Bleibe bei uns, Gott, mit deiner Treue und Güte an allen Tagen unseres Lebens. Das, was uns jetzt in dieser Stunde besonders bewegt, bringen wir in der Stille vor dich. Herr, du erhörst unser Gebet. Dafür danken wir dir. Amen.
Das Evangelium des heutigen Sonntags steht geschrieben bei Matthäus im 28. Kapitel, die Verse 16 bis 20. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Danke. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret die Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Gelobt sei Gott der Herr.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, was ist in den Jahren seit Ihrer Konfirmation alles passiert? Viele Sachen, die zu einem Menschenleben dazugehören, die in jedem Leben passiert sind, egal jetzt, ob die Konfirmation 25 Jahre oder 26 Jahre wie bei mir oder viel, viel länger her ist, bis zu 70 Jahre ist ja bei den Anwesenden und vielleicht sogar noch länger die Konfirmation her. Wenn ich mir Fotos von meiner damaligen Konfirmationsfeier anschaue, dann leben viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Festlichkeit zumindest, also meine Großeltern nicht mehr, meine Großtanten und Großonkel und teilweise fehlen die mir immer noch. Und bei Ihnen werden es wahrscheinlich noch viel mehr Menschen sein, viele Wegbegleiter, die Sie seit Ihrer Konfirmation verloren haben. Und vielleicht ist gerade heute so ein Tag, wo die ihnen ganz besonders fehlen, wenn sie heute an ihre Konfirmation denken und ja vielleicht das auch ein bisschen feiern, diese Jubelkonfirmation. Was haben sie in den Jahren seit ihrer Konfirmation erlebt? Vermutlich Höhen und Tiefen, so wie ich. Ich habe Prüfungen gemacht, manche habe ich geschafft, manche habe ich eher versemmelt. Ich habe Beziehungen angefangen und manche wieder beendet. Ich habe Freunde kennengelernt und manche wieder verloren. Ich habe mir immer wieder Sorgen um die Zukunft gemacht, Sorgen um meine Liebsten. Ich hatte manche schlaflose Nacht. Ich habe viel Druck gespürt, beruflich und privat. Ich habe viel erreicht, ohne dass ich mich dafür anstrengen musste. Und manches habe ich nicht erreicht, wo ich mich vielleicht zu sehr angestrengt habe. Vermutlich Sie auch. Ein ganz normales Leben irgendwie mit Gewinnen und Verlieren, mit Schaffen und Scheitern, mit Höhen und Tiefen. Das haben wir alle erlebt, egal wie alt wir sind, in der eigenen individuellen Ausprägung unseres Lebens. Und ich habe mich gefragt, welches Bibelwort ich Ihnen heute an Ihrem Konfirmationsjubiläum und uns allen mit auf den Weg geben möchte. Zunächst mal das Bibelwort, das mich durch dieses ganze Jahr begleitet. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass es angeblich 365 Mal in der Bibel stehen soll. Für jeden Tag des Jahres einmal. Ob es wirklich so ist, ich muss ganz ehrlich zugehen, ich habe das nicht nachgeforscht. Aber es steht oft, wirklich oft in der Bibel. Fürchte dich nicht. In verschiedenen Ausprägungen. Fürchtet euch nicht oder sorget euch nicht. Das ist mein zweites Bibelwort heute. Sorget euch nicht. Denn Furcht und Sorge, die hängen eng zusammen. Gerade auch jetzt in diesem seltsamen Jahr, in dem uns jetzt langsam wieder mulmig wird. Wir auch nur heute eingeschränkt feiern können. Es wären bestimmt noch gern ganz andere mit dabei gewesen, die sich vielleicht nicht in die Kirche trauen oder Sie hätten gern mehr Menschen eingeladen oder wir wären noch gemeinsam essen gegangen. Wir können nicht Abendmahl feiern. Ich darf Sie nicht anlangen beim Segen. Das fehlt mir alles schon auch. Und trotzdem, fürchtet euch nicht und sorget euch nicht. Was in diesem Jahr manchen Furcht und Sorge genommen hat, war es zu bunkern, Nudeln, Klopapier daheim. Aber hat es das wirklich gebracht? Und eigentlich muss man doch in unserem Land zumindest sich doch nicht fürchten und sorgen. Es ist doch für uns gesorgt. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin jemand, der sich auch normalerweise gern und viel Sorgen macht. Und Sorgen abstellen können, das geht einfach nicht so schnell. Die lassen sich nicht einfach irgendwo mit einem Knopf abschalten. Ich habe mal irgendwo gelesen, die Sorge ist das tief in uns eingepflanzte und ganz tief verwurzelte Gefühl, es ist zu wenig für mich da. Dass das, was ich vom Leben abbekomme, dass das für mich nicht reicht. Daraus kommt die Sorge. Ich finde, da ist schon was dran. Irgendwo haben wir das tief in uns drin. Es ist zu wenig für mich da. Von Martin Luther stammt folgendes Zitat. Dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, das kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Jetzt werden die Schwierigkeiten haben, in mein Haar Nester zu bauen. Aber es ist schon was Wahres dran. Grund für Sorge und Kummer gibt es immer wieder im Leben. Aber was wir damit machen, wie wir uns damit belasten, das liegt in unserer Hand. Im ersten Petrusbrief, da wird uns gesagt, warum wir unsere Sorgen loslassen können, warum die uns nicht so belasten müssen. Da schreibt der Autor, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass ihr zu wenig bekommt. Denn Gott versorgt euch mit allem, was ihr braucht. Sogar dann, wenn euer Leben nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt? Zum Beispiel, wenn ihr um einen lieben Menschen trauert, dann kümmert sich Gott um euch. Und er schenkt euch immer wieder Hoffnung und Trost, auch in solchen Zeiten. Oder wenn ihr krank seid, dann schenkt er euch immer wieder Kraft und Mut und vielleicht sogar Heilung. Oder wenn ihr in der Krise steckt, sorget euch nicht, Gott wird euch einen Weg aus der Krise zeigen. Oder er schenkt euch Menschen, die euch helfen, die sich um euch kümmern. Oder er schenkt euch einfach seine beruhigende Nähe, die alle Angst und Sorge nimmt. Und sorget euch nicht, sogar wenn ihr einmal sterben müsst. Gott wird euch im ewigen Leben aufnehmen. Sorget euch nicht, weil Gott mit uns ist. Und deswegen wird Ihnen als Jubelkonfirmandinnen und Konfirmanden heute noch einmal der Segen Gottes zugesprochen und uns allen am Ende des Gottesdienstes. Diese Zusage, dass Gott bei uns ist, in allen Höhen und Tiefen eines Lebens, in allem, was in unserem Leben so passiert, gerade an solchen Tagen, wo man Revue passieren lässt, wie der Jubelkonfirmation, wo man Rückblick hält und vielleicht auch vorsichtig vorausschaut auf das, was noch kommen kann, da ist es gut zu wissen. Sorget euch nicht. Gott hat weiter Pläne mit uns und ist immer für uns da. Manchmal können wir das vielleicht auch erst im Rückblick erkennen. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf die vielen Jahre seit Ihrer Konfirmation, vielleicht können Sie das sagen, ja, in dem Moment habe ich es nicht gespürt, aber da war Gott für mich da. Sorget euch nicht, das will ich Ihnen heute mitgeben. Und da bin ich natürlich an der Bergpredigt hängen geblieben. Da steht, sorget euch nicht, in einem Vers, der nicht ohne Grund ganz bekannt ist, weil er wunderschön ist. Jesus sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Sorget euch nicht. Das ist wahrscheinlich der wertvollste Rat, den man mit auf den Weg bekommen kann, für mich zumindest, dass wir, egal wie unsere Wege weitergehen, uns nicht sorgen müssen, weil Gott sich um uns und um unsere Welt kümmert. Das heißt jetzt nicht, dass wir völlig achtlos in den Tag reinleben sollen, dass wir Raubbau an unserer Gesundheit und an der Natur betreiben. Das ist schon sinnvoll, dass wir hier auch Sicherheitsbestimmungen einhalten und Hygieneregeln. Und seit Ihrer Konfirmation hat sich bestimmt viel geändert, wo man früher nicht drauf geachtet hätte. Vor 70 Jahren, 65 Jahren, 50 Jahren, da waren lange Flugreisen überhaupt kein Thema. Oder vor 25 Jahren, da hatte man damit überhaupt kein Problem und ein möglicher Klimawandel war überhaupt noch nicht abzusehen. Die Zeiten haben sich geändert. Aber trotzdem sorget euch nicht. Denn wenn man Panik bekommt, dann ist es wieder schwierig. Wer bei mir im Auto schon mal mitgefahren ist, ich weiß, es ist jetzt niemand von Ihnen, ich bin noch zu frisch in Nürnberg, aber wenn Sie schon mal mitgefahren wären, dann wüssten Sie, bei mir auf dem Handschuhfach klebt ein Aufkleber, da steht drauf, don't panic, also keine Panik. Das liegt nicht an meinem Fahrstil. Das liegt daran, dass ich jemand bin, der selber gern sich sorgt, der gern mal in Panik gerät und dann ist es gut, sich zu sagen, immer wieder, don't panic oder sorget euch nicht. Auch nicht in all den Jahren, die noch kommen werden und in allem, was sie mitbringen. Liebe Gemeinde, ich habe eine Geschichte gefunden, die dieses sorget euch nicht, egal ob was klappt oder ob was scheitert, die das nochmal unterstreicht. Und diese Geschichte ist mir wieder eingefallen, als ich, wie gesagt, ich bin noch ganz neu, ich bin erst 2 Monate hier, als ich mal mit dem Herrn Landgraf, unserem Mesner, das Gemeindegebiet abgegangen bin und zwangsläufig auch in die zwielichtigeren Ecken gekommen bin. Sie wissen ja, zu welchem Viertel St. Jakob auch gehört. Und die Geschichte, die ich Ihnen noch vorlesen will, die trägt den vielversprechenden Titel Der Portier des Freudenhauses, aber die ist angeblich aus dem Talmud, einer Sammlung jüdischer Weisheitsschriften. Im gesamten Dorf gab es keinen Beruf, der schlechter bezahlt und weniger angesehen war als der des Freudenhausportiers. Aber was hätte dieser Mann sonst tun sollen? Fakt war, dass er nie schreiben oder lesen gelernt hatte und auch nie eine andere Tätigkeit oder einen anderen Beruf ausgeübt hatte. Er war zu diesem Posten gekommen, weil auch schon sein Vater Portier des Freudenhauses gewesen war und vor ihm dessen Vater. Jahrzehntelang war das Freudenhaus von den Händen der Väter in die Hände der Söhne übergegangen und so auch der Posten des Portiers. Eines Tages starb der alte Freudenhausbesitzer und ein ehrgeiziger, kreativer, junger Mann mit Unternehmergeist wurde zum neuen Geschäftsführer ernannt. Der Junge hatte vor, den Laden zu modernisieren. Und er sagte zu dem Portier, ab heute werden Sie neben Ihrer Arbeit an der Tür jede Woche einen Bericht für mich schreiben. Der Portier zitterte. So gern ich diesen Wunsch auch erfüllen würde, stammelte er, aber ich kann weder lesen noch schreiben. Oh, das ist bedauerlich. Sie werden verstehen, dass ich mir allein für diese Tätigkeit keinen zusätzlichen Angestellten leisten kann und genauso wenig werde ich von Ihnen verlangen, dass Sie schreiben lernen. Natürlich bekommen Sie eine Abfindung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Für den Mann brach eine Welt zusammen. Nie hätte er sich träumen lassen, je in eine solche Situation zu geraten. Er war das erste Mal in seinem Leben arbeitslos. Was sollte er tun? Er erinnerte sich daran, wie er manchmal im Freudenhaus, wenn ein Fuß an einem Schrank gewackelt hatte oder ein Stuhl kaputt gegangen war, sich der Sache angenommen hatte und diesen provisorisch und schnell mit Hammern und Nägeln repariert hatte. Das konnte eine vorübergehende Beschäftigung für ihn sein, bis ihm jemand eine neue Stelle anbot. Im ganzen Haus suchte er nach geeignetem Werkzeug, fand aber nichts. Er musste einen kompletten Werkzeugkasten anschaffen und dafür setzte er einen Teil seiner Abfindung ein. Er musste einen zweitägigen Ritt auf seinem Maultier auf sich nehmen, um in das Dorf zu gelangen, in dem er seine Einkäufe tätigen konnte. Was hilft's, dachte er und machte sich auf den Weg. Bei der Rückkehr trug er einen wunderbar sortierten Werkzeugkasten bei sich. Er hatte sich die Stiefel noch nicht ausgezogen, da klopfte es an der Tür. Es war der Nachbar. Ich wollte fragen, ob Sie mir einen Hammer leihen könnten. Ich würde ihn gleich morgen früh zurückbringen. Also gut. Am nächsten Tag klopfte der Nachbar wie versprochen an der Tür. Hören Sie, ich bräuchte den Hammer immer noch. Könnten Sie ihn mir nicht verkaufen? Nein, den brauche ich selber für meine Arbeit. Und außerdem ist die nächste Eisenwarenhandlung 2 Tagesreisen mit dem Maultier entfernt. Ich zahle Ihnen die 2 Tage An- und Abreise plus den Preis für den Hammer. Sie sind doch arbeitslos und haben die nötige Zeit. Was halten Sie davon? Er machte sich klar, dass das 4 Tage Beschäftigung bedeutete und nahm den Auftrag an. Bei seiner Rückkehr wartete ein weiterer Nachbar vor seiner Tür. Hallo, Herr Nachbar, Sie haben doch unserem Freund den Hammer geliehen. Ja, ich bräuchte auch ein paar Werkzeuge. Ich bin bereit, Ihnen 4 Tagesreisen und eine kleine Gewinnspanne für jedes einzelne Stück zu zahlen, denn es liegt ja auf der Hand, dass nicht jeder von uns 4 Tage Zeit zum Einkaufen hat. Nicht jeder von uns hat 4 Tage Zeit zum Einkaufen. Diese Worte klangen noch in seinem Ohr nach. Wenn das so war, konnte es vielleicht viele andere Menschen geben, denen daran gelegen war, dass er sich auf die Reise machte, um Werkzeug einzukaufen. Bei seiner nächsten Reise beschloss er, einen Teil seiner Abfindungssumme zu investieren und noch mehr Werkzeug zu erwerben, als er bereits verkauft hatte. Es sprach sich bald im Viertel herum und immer mehr Nachbarn beschlossen, nicht mehr selbst zum Einkaufen ins Nachbardorf zu gehen. Einmal pro Woche machte sich der frisch gebackene Werkzeugverkäufer auf die Reise, um Einkäufe für seine Kunden zu erledigen. Dann wurde ihm klar, dass er, wenn er einen Raum fände, in dem er sein Werkzeug lagern könnte, noch mehr Reisen einsparen und noch mehr Geld verdienen könnte. Also mietete er einen Laden an. Er vergrößerte den Geschäftseingang und ein paar Wochen später fügte er einen Lagerraum hinzu. Auf diese Weise wurde sein Laden die erste Eisenwarenhandlung im Dorf. Mit der Zeit beschlossen alle Kunden in den umliegenden kleinen Dörfern, ihre Eisenwaren bei ihm zu kaufen und somit die 2 Tagesreisen einzusparen. Irgendwann hatte er die Idee, dass sein Freund, der Schmied, ihm Hammerköpfe anfertigen könnte. Und dann, warum nicht, auch Zangen, Zwingen und Meißel. Später kamen Schrauben und Nägel dazu. um die Geschichte abzukürzen, innerhalb von 10 Jahren hatte dieser Mann durch Aufrichtigkeit und Fleiß es zum millionenschweren Eisenwarenproduzenten gebracht und war zum einflussreichsten Unternehmer der Region geworden. So einflussreich war er, dass er eines Tages zu Beginn des Schuljahrs beschloss, seinem Dorf eine Schule zu stiften. Neben Lesen und Schreiben unterrichtete man dort die Künste und lehrte die nützlichsten Handwerksberufe. Der Bürgermeister und der Gemeindevorsteher organisierten ein großes Fest zur Schuleinweihung und ein offizielles Abendessen zu Ehren dieses großen Stifters. Beim Nachtisch überreichte der Gemeindevorsteher die Stadtschlüssel und der Bürgermeister umarmte ihn und sagte: "Voller Stolz und Dankbarkeit bitten wir Sie, uns die Ehre zu erweisen und sich auf der ersten Seite des goldenen Buchs der neuen Schule einzutragen." "Die Ehre wäre ganz auf meiner Seite", sagte der Mann. "Nichts täte ich lieber, als dort zu unterzeichnen, aber leider kann ich weder lesen noch schreiben. Ich bin Analphabet." "Sie", sagte der Bürgermeister, der es nicht glauben konnte, "Sie können weder lesen noch schreiben. Sie haben ein Industrieimperium aus der Taufe gehoben, ohne lesen und schreiben zu können. Da staune ich aber. Und ich frage mich, was Sie wohl erst erreicht hätten, hätten Sie lesen und schreiben gekonnt." "Das kann ich Ihnen sagen", sagte der Mann ruhig. "Hätte ich lesen und schreiben gekonnt, dann wäre ich Portier vom Freudenhaus." Sorget euch nicht, manchmal kommt es anders, als man denkt. Und Gott sorgt für uns. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.